Nie wieder Weihnachten. Nie wieder Weihnachten, schimpfte der Paketbote vor sich hin. Ihm reicht es jetzt, Tag für Tag schwere Kisten in die Häuser zu tragen, Trepp auf, Trepp ab. Der Rücken schmerzte ihm schon lange. Und alles nur wegen Weihnachten. Nie wieder Weihnachten, ein zorniges Nie wieder. Nie wieder Weihnachten, flüstert die Witwe. Nie wieder wird es so fröhlich sein und so geborgen. Vor 5 Wochen hatten sie ihren Mann erst zu Grabe getragen. Und seitdem hatte sie Angst vor diesen Tagen, Angst vor dieser Nacht. Nie wieder wollte sie vor einem hell erleuchteten Tannenbaum sitzen. Nie wieder könnte sie die alten Lieder singen, die er so geliebt hatte. Nie wieder Weihnachten. Ein verzweifeltes Nie wieder. Nie wieder Weihnachten, bloß das nicht, ärgerte sich der rüstige Großvater. Er hatte sich alles so schön überlegt, die Kinder mit ihren Familien zum Fest geladen. Seine Frau hatte tagelang eingekauft und gekocht. Sie hatten ihr Haus bunt geschmückt, die Gästezimmer poliert. Und dann gab es 2 Tage lang nur Essen und Streiten, Essen und Streiten. Nicht mal gesungen hatten sie mehr zusammen. Die Geigen und Flöten der Kinder wurden gar nicht erst ausgepackt. Dafür die alten Vorwürfe, längst verjährte Verletzungen, alles kam wieder hoch. Und der Weihnachtszauber verflog, noch bevor sie ihn gespürt hatten. Nie wieder Weihnachten, sagte er hinterher. Ein enttäuschtes Nie wieder. Nie wieder Weihnachten? Fragte sich der Mann auf der Lungenstation. Sein Arzt hatte ihm wenig Hoffnung gemacht bei der letzten Visite vor Heiligabend. Tut mir so leid für Sie, hatte er gesagt. Feiern Sie es noch einmal ganz bewusst mit den Enkeln, mit den Kindern. Nie wieder Weihnachten? Wirklich? Nie wieder? Diesmal fällt es noch nicht aus. Wir feiern es ja heute. Aber angenommen nächstes Jahr würde nicht mehr Weihnachten gefeiert, aus welchen Gründen auch immer. Würde Ihnen dann wirklich etwas fehlen? Könnten wir nicht ebenso gut in Urlaub fahren während dieser Zeit? Und Familien feiern, lassen sich auch für andere Monate planen. Möglicherweise gäbe es sogar weniger Scheidungen ohne Weihnachten. Nein, ich scherze nicht. Also Paarberater und Scheidungsanwälte haben ja, das ist ein offenes Geheimnis, im Januar immer Hochbetrieb. Und die Tageszeitung Die Welt schrieb über Weihnachten, das ist seelischer Ausnahmezustand. Nach den Feiertagen trennen sich besonders viele Paare. Und dann zitieren sie eine Psychologin, die sagt, wenn es schon Spannung in der Familie gibt, dann wird es an Weihnachten schlimmer. Der Druck, dann eine gute Zeit gemeinsam haben zu müssen, ist enorm. Je höher die Erwartung, umso größer die Enttäuschung. Und das ist die Frage, kann uns Weihnachten, wenn wir erstmal aus dem Kinderalter raus sind, aus dem erste Liebe unterm Tannenbaumalter, wenn wir da erstmal raus sind, kann uns dann Weihnachten immer nur enttäuschen? Warum stürzen wir uns dann jedes Jahr wieder in diese Illusion? Was steckt dahinter? Wenn ein bekannter Blogger wie Rezo, der in aller Bescheidenheit mit einem Video mal gleich eine ganze Partei zerstören wollte, also wenn Rezo in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel von Weihnachten schwärmt, obwohl das Interview bereits im Sommer geführt wurde. Der Spiegel schreibt darüber, Zitat, es gibt einen Moment an diesem Nachmittag mit Rezo, da überwältigen ihn die Gefühle, als er erzählt, dass er einmal im Jahr in die Kirche geht, an Heiligabend. Er bezeichnet sich nicht als christlich, aber die christlichen Werte würden ihm etwas bedeuten. Und am Ende des Weihnachtsgottesdienstes singen dann alle O du Fröhliche, was ihn jedes Mal in Strömen weinen lasse. In diesem Moment, so Rezo, frage ich mich immer, ist das Leben, das ich führe, das Richtige? Haben Sie sich das schon mal gefragt? Und warum ausgerechnet an Weihnachten? Warum kommen die meisten von uns nicht los davon? Suchen wir immer noch die heile Welt, obwohl wir wissen, dass es sie nicht gibt? Suchen wir Trost für seelische Wunden, die wir anderen gegenüber nie zugeben würden? Suchen wir ein bisschen Geborgenheit im Schutz der alten Weihnachtslieder? Weil sie uns eine kleine Tür in die Kinderwelt öffnen, in die wir aber doch niemals zurück können? Suchen wir gar nach einem tieferen Sinn für unser Leben? Weil wir ab einem gewissen Alter den Eindruck gewinnen, dass die Abstände zwischen den Weihnachten von Jahr zu Jahr kürzer werden? und dass uns allmählich die Zeit davonläuft? Wie soll ein Fest das alles leisten? Suchen wir wirklich an der richtigen Stelle? Nach meiner Überzeugung haben wir nur eine Chance, das herauszufinden. Wir müssen nochmal zurückgehen. Zurückgehen zu jenem ersten Weihnachten, mit dem alles anfing. Wir müssen nachgraben in jenen Wochen, als von dem Kaiser Augustus ein Gebot ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Volkszählung geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Sie haben diese Worte im Ohr. Lukas, der Historiker, Lukas, der Mediziner, macht damit von Anfang an deutlich in seinem Bericht, wir müssen zur Geschichte reden. Jetzt kommt keine nette Erzählung aus Tausend und einer Nacht, sondern jetzt kommt ein Tatsachenbericht. Das ist sein Anspruch. Und die Frage, hat das, was damals passiert ist, irgendeine Kraft, um uns heute zu helfen? Wurde damals eine Antwort gegeben, die zu meiner Lebensfrage passt und möglicherweise zu ihrer? Um das zu klären, heften wir uns an die Fersen einiger Wissenschaftler, die seinerzeit von der gleichen Frage umgetrieben wurden, sonst hätten sie sich nicht auf den Weg gemacht. Was, so frage ich sie, was suchen babylonische Wissenschaftler aus dem Gebiet des heutigen Iran und Irak in einem jüdischen Dorf in der Nähe von Jerusalem? In der Legende wurden diese Männer bekannt als die sogenannten heiligen drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar. So steht es aber nicht in der Bibel, sondern die historische Quelle im Neuen Testament spricht ausdrücklich von Weisen aus dem Morgenland und es wird dort auch keine Zahl genannt, wie viele es waren. Matthäus, ein Kollege von Lukas, berichtet darüber in seinem Evangelium, Matthäus Kapitel 2, in den ersten Versen. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und man fragt sich, wie kommen die dazu? Wer waren diese Leute? Weise werden sie genannt, Magoi im Griechischen. Das bezeichnete damals einen angesehenen Berufsstand. Die Weisen galten als herausragende Wissenschaftler ihrer Zeit. Sie besaßen weitreichende Kenntnisse, etwa in Mathematik. Pythagoras, Euklid, die uns noch in Mathe gequält haben, die waren ja damals schon seit Jahrhunderten tot. Aber die Weisen, die hatten es drauf, die konnten Mathematik. Die konnten Sternenkunde, Astronomie, die waren bewandert in Physik, in Geschichte, auch politisch galten sie als einflussreich. Kein König in Babylon konnte gegen diese Gruppe lange regieren, sondern musste versuchen, sie irgendwie einzubinden und zu gewinnen. Und die Frage ist nun, woher kommt deren Interesse an Jesus, an dem neugeborenen König in Israel, wie sie sagen? Dazu müssen sie folgenden geschichtlichen Hintergrund kennen. 600 Jahre vor Jesu Geburt etwa, war das Volk Israel nach Babylonien deportiert worden. Und einer der deportierten Juden namens Daniel hatte dort einen kometenhaften beruflichen Aufstieg geschafft. Daniel kam in den engsten Beraterkreis des Königs und zum Dank für wertvolle Dienste ernannte König Nebukadnezar den Daniel schließlich zum obersten Chef der Weisen. Und das, obwohl Daniel seine jüdische Identität niemals verleugnet hatte. Und das hieß für Daniel vor allem, er war dem Glauben der hebräischen Bibel treu geblieben. Das ist dieselbe Bibel, die wir auch haben, nur inzwischen ergänzt um das Neue Testament, also um Jesus. Aber genau diese Überzeugung hatte Daniel damals unter seinen Mitarbeitern in Babylonien auszubreiten versucht, 600 vor Christus. Er hatte gesagt, der wahre Gott ist nicht an ein Land gebunden, nicht an ein Erdteil gebunden. Der wahre Gott wendet sich allen Menschen zu. Der wahre Gott redet zu uns in den Prophetien der Bibel. Und wenn ihr ihn aufrichtig sucht, dann werdet ihr ihn finden. Und dann hat Daniel, das können wir noch heute in der Bibel nachlesen, seinen Leuten ein entscheidendes Detail vor Augen gemalt. Er hat gesagt, es wird ein Tag kommen. Es wird ein Tag kommen, an dem dieser allmächtige Gott, der König aller Könige, seine Liebe endgültig beweist. Dieser Gott wird seiner Welt näher kommen als je zuvor, indem er seinen eigenen Sohn als Kind geboren werden lässt. Und jetzt versteht man, warum unsere Babylonier, als sie endlich in Israel ankommen, nach einem neugeborenen König fragen, den sie anbeten wollen, weil Daniel gesagt hat, der König aller Könige kommt und es wird Gottes eigener Sohn sein. Bleibt noch die rätselhafte Geschichte mit dem berühmten Stern, den sie mit diesem König in Verbindung bringen. Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Astrophysiker haben dazu immer wieder neue Theorien entwickelt. Eine geht davon aus, dass es sich bei diesem Stern um eine dreimalige Konjunktion, also Engstellung der Planeten Jupiter und Saturn gehandelt hat. Das würde übrigens auch mit der übrigen biblischen Chronologie sehr gut zusammenpassen. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Die Bibel sagt ja nirgendwo, dass Jesus im Jahr 1 geboren wurde. Also diese Zeiteinteilung wurde erst durch Mönche im 6., 7. Jahrhundert eingeführt. Sondern wenn Sie alle Daten zusammennehmen, alle Indizien, dann sprechen die dafür, dass Jesus etwa im Jahr 7 vor Christus, nach unserer Zeitrechnung, 7 vor Christus das Licht der Welt erblickte. Und auf dieses Jahr haben moderne Forscher auch diese besondere Sternkonstellation Jupiter und Saturn datiert. Hochinteressant. Und so fügt sich das Bild zusammen. Die Forscher kannten das Erbe, das Daniel ihnen hinterlassen hatte. Sie hatten bestimmt eine Sehnsucht im Herzen wie wir. Sie haben die Hoffnung festgehalten, dass der persönliche Gott uns einmal ganz nahe kommen würde, um uns zu helfen, um unsere tiefsten Fragen zu beantworten. Und dann registrieren sie eines Tages diese besondere Konstellation, Sternbeobachtung gehörte ja irgendwie zu ihrem Fachgebiet. Wir wissen nicht, was sonst noch dazu kam. Jedenfalls reicht dieser Anfangsverdacht aus, um ihnen Beine zu machen. Und so nehmen sie die zeitraubende Reise auf sich, circa 800 Kilometer, wahrscheinlich roundabout 60 Tage. Sie lassen ihre Forschungslabore zurück, ihre Schreibtische, sie füllen ihre Reisekasse, sie satteln ihre Reittiere. Und dann nehmen sie Kurs auf Jerusalem. Was für eine Sehnsucht müssen diese Männer gehabt haben. Bestimmt hat auch ihr Forscherinteresse dabei mitgespielt. Sie wollten es einfach rausbekommen. Aber da war ganz viel persönliches Herzblut mit dabei. Und höchstwahrscheinlich wurde ihre Sehnsucht von ähnlichen Fragen genährt, die auch uns immer wieder in die Nähe von Weihnachten treiben. Da ist der Hunger nach Trost. Der Durst nach Geborgenheit. Da ist diese unausrottbare Hoffnung, dass es einen echten Sinn für mein Leben gibt. Und dass mit dem Tod eben doch nicht alles aus ist. Und da ist vielleicht auch die Angst, die einmal ein Sportstudent aus Göttingen gegenüber einem Kommilitonen so ausdrückte, als er sagte, ich bin 24 und ich habe eine Wahnsinnsangst vor dem Tod. Und beim Feiern vergesse ich die. Was auch immer die Weisen trieb, wissen Sie, was ich an denen bewundere? Ihre Gründlichkeit, ihre Konsequenz. Diese Männer beschränken sich nicht auf Spekulationen, auf Fernberechnungen, sondern sie gehen so nahe wie möglich an ihren Forschungsgegenstand heran. Und schließlich kommen sie an in der Hauptstadt nach 800 Kilometern und geraten dort gleich in die Mühlräder der Machtpolitik. Wo ist der neugeborene König? Fragen sie ganz unschuldig in der Regierungszentrale nach. Und Herodes, der machtgierige Bluthund, sobald er das Wort König hört, packt ihn die kalte Furcht. Herodes kennt nur eine Währung, die Macht. Und Herodes spricht nur eine Sprache und das ist die Sprache der Gewalt. Das wissen wir auch aus vielen anderen historischen Quellen. Und getrieben von seinem Verfolgungswahn wird Herodes nun alles versuchen, um Jesus zu beseitigen, was ihm nicht gelingen wird. Aber das ist eine andere Geschichte, die Sie in der Bibel nachlesen müssen. Die Forschungsreisenden jedenfalls setzen ihre Recherchen so lange fort. Von Jerusalem bis Bethlehem sind es noch 10 Kilometer, bis sie dann schließlich vor dieser armseligen Behausung stehen, wo Gottes Sohn sein Notquartier gefunden hat. Und das ist jetzt die einzige Stelle in dem ganzen Bericht, wo sich Matthäus einen Anflug von Emotionen leistet. Hören Sie mal, wie er das schildert. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern gesehen hatten, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Klassische Geschenke für einen König. Ich weiß nicht, ob Sie das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach irgendwann mal gehört haben in den vergangenen Wochen. Man kann das ja kaum vermeiden. Und Sie wissen dann, dass Bachs Weihnachtsoratorium genau auf diesem Ton beginnt. Jauchzet, frohlocket, Trommelwirbel, aufpreiset die Tage. Ein lauter Jubel, eine begeisterte Freude. So als ob Bach sagen will, wer Weihnachten nahe kommt, der muss in Jubel ausbrechen. Und genau das erleben die Forscher hier. Sie überschlagen sich fast, wenn wir diesen Begriff, den Matthäus hier verwendet, genau angucken und kriegen sich gar nicht mehr ein. Sie werden gepackt von überbordender Freude. Sie wissen, wir sind angekommen. Unsere aufwendige Suche war nicht vergeblich. Die 800 Kilometer waren keine Fehlinvestition. Unsere Sehnsucht greift nicht ins Leere. Wir müssen nicht unser Leben lang immer nur fragen und suchen und fragen und suchen. Wir werden Antwort bekommen auf unsere Fragen, auch auf die schwierigen und verzweifelten Fragen. Warum sind Sie da so sicher? Warum ist Ihre Freude so ungetrübt? Mal abgesehen von dem spektakulären Stern, aber was Sie da mit Ihren Augen sehen, ist ja für sich genommen noch gar nicht so auffällig. Das Kind mit seiner Mutter steht hier. Warum löst das diese intensive Reaktion bei Ihnen aus? Warum genügt Ihnen das, um Ihre Königsgeschenke aus dem Reisegepäck zu holen? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Warum meldet sich nicht sofort der professionelle Zweifel des Forschers? Na, ob das schon der richtige ist? Vielleicht gucken wir uns noch ein paar andere Orte an. Warum haben die keinerlei Zweifel an der Identität dieses Kindes? Das ist doch die spannende Frage. Nun, ich denke, die Antwort ist naheliegend, weil sie das Gesamtpaket sehen, wie wir heute sagen würden. Die Vorhersagen von Daniel kannten sie, auch der Zeitraum, wann dieser Ritter kommen würde, war in etwa angekündigt von Daniel. Wie viele Jahrhunderte das noch dauern würde, die Sache mit dem Stern hatte sich bestätigt. Tja, und dann die Mutter. Der Adoptivvater Josef dürfte auch irgendwie dabei gewesen sein. Sie müssen eins wissen, viele gebildete Babylonier sprachen Aramäisch. Und Aramäisch war damals auch Volkssprache in Israel. Es gab also eine sprachliche Brücke zwischen Maria und den Weisen. Und von Maria dürften die Männer die ganze Geschichte erfahren haben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen war. Das war ja damals in medizinischer Hinsicht genauso unverständlich wie heute. Und Maria hat sich erwiesenermaßen über ihre Schwangerschaft, als Gottes Bote ihr das ankündigte, Schwangerschaft ohne Mann, genauso gewundert und zunächst entsetzt, wie das jede junge Frau heute auch getan hätte. Vor wenigen Tagen las ich ein Interview mit einem Professor für Neues Testament, Rainer Riesner, den ich während meiner Studentenzeit in Tübingen noch kennengelernt hatte. Und der Journalist stellt ihm die Frage: Die Bibel behauptet, Maria sei ohne einen Mann schwanger geworden. Wie kam die Jungfrau zum Kind? Und darauf antwortete der Forscher so, Zitat, durch ein Schöpfungswunder Gottes. Die jungfräuliche Geburt von Jesus ist eine notwendige Bedingung für seine Gottessohnschaft. Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Jesus nicht einfach in der Generationenfolge der Menschheit steht, sondern dass er direkt von Gott kommt. Zitat Ende. Und damit wollte Professor Riesner sagen, darum ist die Jungfrauengeburt so wichtig als Ereignis, weil daran hängt, dass Jesus wirklich von Gott kommt und dass er nicht einfach nur ein begrenzter Mensch ist wie wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten. Und das muss Maria den Weisen gesagt haben. Gott ist wirklich da. Das wurde der Anker ihrer riesigen Freude. Gott kümmert sich. Gott kümmert sich um uns. Und damit, liebe Zeitgenossen, kommen wir genau an den Ausgangspunkt unserer Frage zurück. Kann Weihnachten wirklich etwas ändern? An meiner Situation? An meinem Schicksal? An meiner Ohnmacht? Bringt Weihnachten eine belastbare Antwort auf meine Fragen, auf meine Zweifel, auf meine Angst? Oder ist das nur ein glitzerndes, emotionales Ablenkungsmanöver mit einem schönen Tannenbaum, das uns eine Woche in Atem hält und nicht mehr hinterlässt als einen schalen Nachgeschmack? Was gilt nun? Wissen Sie, das entscheidet sich alles an der einen Frage. Es entscheidet sich an der Frage, ob die Weisen damals vor dem richtigen Kind niederknieten. Ob sie ihre Geschenke an der richtigen Stelle ausgepackt haben oder ob sie einem Fake aufgesessen sind. Oder anders formuliert, es hängt für uns. Es hängt auch für uns alles daran, wer Jesus wirklich ist. Und damit finden wir uns plötzlich in einer ähnlichen Situation wieder wie die Weisen am Ausgangspunkt von deren Reise. Eine interessante Analogie. Wir müssen auch persönlich Klarheit darüber gewinnen, wer da in Bethlehem gekommen ist. Und dabei geben uns die Forscher aus Babylonien ein höchst motivierendes Beispiel. Die sind wirklich losgezogen. Die haben sich ihre Recherchen etwas kosten lassen. Die haben auch ihre Sehnsucht und ihre Fragen ausgehalten und nicht gleich billig übertönt und zum Schweigen gebracht. Und sie haben es riskiert, ihr vertrautes, eingefahrenes, mittelmäßiges Leben für eine neue Wirklichkeit zu öffnen. Für Gott persönlich. Wir sind heute eigentlich sogar besser dran als diese Männer. Denn das Material, das uns für unsere Nachforschung zur Verfügung steht, ist inzwischen ja wesentlich umfangreicher. Also wir haben den Vorteil, Jesus nicht nur als kleines Kind zu kennen, sondern auf das gesamte Leben zurückzublicken, das er hier auf der Erde geführt hat. Wir wissen viel mehr. Gut, wir können nicht mehr mit Maria persönlich sprechen, können auch kein Aramäisch, aber uns liegt eine ausführliche schriftliche Dokumentation vor, die sich jeder Mann in der Buchhandlung um die Ecke kaufen kann. Und das wäre mein persönlicher Rat an Sie. Wenn Sie Klarheit über Jesus gewinnen wollen, fangen Sie einfach an, die Evangelien in der Bibel zu lesen, die Berichte über Jesus. Kurze Biografien, beziehungsweise auch Reportagen darüber, was er gemacht hat hier, wie er mit den Menschen umgegangen ist, was er über sich selber gesagt hat. Verlassen Sie sich nie auf Vorurteile aus zweiter, dritter oder vierter Hand, sondern nehmen Sie die Originaldokumente sich selber vor und schauen Sie, wer dieser Jesus ist. Aber ich möchte Sie auch vorwarnen, denn sobald wir nachfragen, warum Jesus überhaupt persönlich in dieser Welt antreten musste, kommen wir nicht mehr an dem Schlüsselvers der Weihnachtsgeschichte vorbei. Vielleicht haben Sie den ja noch im Ohr, wo Gottes Boten in die erste Weihnacht hineingerufen haben. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Das heißt, die alle Leute hören müssen. Und dann kommt's. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Das heißt, der Retter, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids, also Bethlehem. Und damit sorgt Gott von Anfang an für klare Verhältnisse. Er lässt uns wissen, warum er Jesus schenkt und warum wir Jesus in allererster Linie brauchen. Wir brauchen ihn als Retter, wie die Boten sagen. Aber wer einen Retter braucht, ist seinerseits verloren. Und genau das ist die Pointe der Weihnachtsgeschichte. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, du Christenheit. Verstehen Sie, Weihnachtsfreude ist immer die Freude der Geretteten. Die Freude derer, denen das Leben nochmal neu geschenkt wurde und dann für immer. Bleibt die entscheidende Frage, wovor müssen wir gerettet werden? Wovor muss Jesus uns retten? Wir fühlen uns doch eigentlich nicht verloren. Wir fühlen uns manchmal ein bisschen unwohl, aber wir fühlen uns nicht verloren. Und auch diese Frage wird uns in der Weihnachtsgeschichte klipp und klar beantwortet. Als Gottes Bote dem total geschockten Josef ankündigt, dass seine Verlobte, also Maria, durch eine Jungfrauengeburt den Sohn Gottes zur Welt bringen wird, da fügt dieser Bote hinzu, warum Jesus kommen wird. Und er sagt es wortwörtlich so, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und genau das muss Maria auch den Weisen erklärt haben. Jesus wird nicht geboren, um diese Welt ein bisschen netter und friedlicher zu machen. Jesus wird nicht geboren, um unser Leben etwas erträglicher zu gestalten. Jesus wird nicht geboren als ein glorreiches religiöses Vorbild, sondern er wird geboren, um uns vor unseren Sünden zu retten, sagt Gottes Bote. Und wir müssen wissen, wenn die Bibel von Sünden redet, dann meint sie das immer radikal. Sie meint nicht Modesünder oder Verkehrssünder oder Kaloriensünder, sondern sie meint Leute, die dem heiligen Gott, dem wir unser Leben verdanken, alles schuldig bleiben, worauf er einen Anspruch hätte. Und wer von uns könnte sich da herausreden oder reinwaschen? Wir schulden unserem Gott Dank, wir schulden unserem Schöpfer, der uns alles geschenkt hat, Liebe. Wir schulden ihm Anbetung. Wir schulden ihm Gehorsam. Wir schulden ihm Vertrauen. Wir schulden dem, der uns alles gab, unser Herz. Wir schulden dem, der uns alles schenkte, ein Leben, das ihn zum Mittelpunkt hat. Das ist Gottes Anspruch. Und was haben wir gemacht? Wir haben ihn rausgedrängt. Wir haben ihn rausgedrängt in die Randbezirke unserer Existenz. Wenn wir ihn nicht ganz vergessen haben, aber das ist dann auch kein großer Unterschied mehr. Und ab und zu holen wir ihn mal aus der Schublade, sei es zu Weihnachten. Aber der wahre Gott unseres Lebens, der sind wir doch selber. Wir wollen selber entscheiden und Gott hat das gefälligst zu akzeptieren. Und wenn es schlecht läuft, dann klagen wir ihn an und sagen, wie konnte Gott das zulassen? So sind wir. Und das ist Sünde. Sünde ist das, wie wir mit Gott umgehen, sagt die Bibel. Sünde ist das, wie wir mit Gott umgehen. Und weil Gott Gott ist, das heißt, weil Gott heilig ist, weil Gott vollkommen ist, weil Gott gerecht ist, darum kann Gott Sünde gar nicht stehen lassen. Und deswegen führt unser Leben logischerweise, wenn sich nicht radikal etwas ändert, am Ende direkt in Gottes Gericht. Das sagt die Bibel so mit großer Deutlichkeit und Jesus hat das mit diesem krassen Wort der Hölle benannt. Er sagt, das ist, was uns von Gott her eigentlich zukommt, aufgrund dessen, wie wir ihn behandeln. Und schauen Sie, wer das mal begriffen hat. Wer begriffen hat, wie wir vor Gott stehen, und zwar ausnahmslos, der weiß von Stund an, was er braucht. Nämlich was? Ein Retter, ein Erlöser, der ihn aus dieser verzweifelten Situation rausholt. Und plötzlich muss uns niemand mehr erklären, was die Weihnachtsbotschaft bedeutet. Sieh, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Retter geboren. Unter diesem Motto tritt Jesus an hier in dieser Welt. Und das ist übrigens auch der Grund dafür, warum Jesus sich am Ende seines Weges eben nicht dagegen wehrt, am Kreuz zu sterben, gut 30 Jahre später. Obwohl er den Menschen immer nur Gutes getan hatte. Verstehen Sie, das ist der Grund dafür, warum aus der Holzkrippe von Bethlehem das Holzkreuz von Jerusalem wird. Jesus nimmt das freiwillig auf sich, obwohl er immer die Macht gehabt hätte, sich diesem Kreuz zu entziehen. Er nimmt das freiwillig auf sich und er hat auch gesagt, warum. Weil er damit die Strafe erträgt, die wir verdient hätten. Jesus bezahlt mit seinem sündlosen Leben für meine Sünde. Und jetzt kann Gott mir vergeben, ohne ungerecht zu werden. Jetzt kann Gott mir vergeben und gleichzeitig vollkommen bleiben, weil Jesus mit seinem Leben dafür bezahlt hat. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist hart für ihn und hart für Gott den Vater. Aber am Ende triumphiert trotzdem die Freude. Denn Jesus wird sich als der Stärkere erweisen, sogar gegenüber dem Tod. 2 Tage nach der Kreuzigung ist er wieder heraus aus dem Grab, auferstanden von den Toten. Und auch diese Tatsache, die Tatsache seiner Auferstehung, wird uns in der Bibel genauso realistisch dokumentiert wie das Weihnachtsgeschehen, nur noch etwas ausführlicher. Und somit haben wir am Ende doch eine solide Basis. Eine solide Basis, von der aus wir die schweren und verzweifelten Fragen, die ja da sind, wirklich angehen können. Ja, um unsere Ausgangsfrage zu beantworten. Ja, was damals an Weihnachten passierte, das kann mein Leben echt verändern, bis heute. Aber das liegt nicht am Fest, sondern das liegt an der Person, die wir feiern, an Jesus. Wenn der Sterbenskranke auf der Lungenstation fragt, nie wieder Weihnachten? Gibt es irgendeine Hoffnung jenseits aller ärztlichen Prognosen? Dann dürfen wir ihm Gottes Antwort ausrichten, auf die wir selber nie gekommen wären. Wir dürfen ihm sagen, es gibt einen Retter. Ja, es gibt ihn. Und weil Weihnachten damals stattgefunden hat, weil Gott wirklich zu uns gekommen ist, mitten rein in unsere Not, darum ist der Retter jetzt da. Und Jesus hat unser größtes Problem entmachtet. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und Jesus hat das felsenfest versprochen, das finden Sie immer wieder im Neuen Testament, dass er sagt, wer mir vertraut und wer meine Vergebung persönlich annimmt, dem werde ich das ewige Leben geben, garantiert. Und den wird nichts und niemand mehr von mir trennen können. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und schauen Sie, genau diese Geborgenheit hat Johann Sebastian Bach erfahren. Und er hat das wie ein persönliches Bekenntnis in sein Weihnachtsoratorium hineingeschrieben mit diesen Worten: Was will der Hölle Schrecken nun? Was will uns Welt und Sünde tun, da wir in Jesu Händen ruhen? Das war die persönliche Überzeugung von Bach, der Thomaskantor aus Leipzig. Er meint genau denselben Jesus wie die Weisen aus dem Morgenland. Und sie können den genauso haben. Das ist eine Sache allein zwischen ihnen und Gott. Und deshalb müssen sie es ihm auch selber sagen. Es kommt ja nicht auf die einzelnen Formulierungen an, aber sinngemäß können sie ihm das so sagen. Sie können sagen: Herr Jesus, ich gebe zu, dass deine Bewertung meines Lebens wahr ist. Ich bin ein stolzer Sünder. Ich habe das nie so gesehen. Aber es tut mir wirklich leid. Und ich bitte dich jetzt um Vergebung. Und ich nehme dankbar in Anspruch, dass du auch für mich gestorben und auferstanden bist. Und von jetzt an soll mein Leben dir gehören. So etwa können sie ihm das sagen. Das ist eine Sache zwischen ihnen und Gott. Ganz klar. Damit ist unsere menschliche Not und Sorge nicht einfach übersprungen oder billig weggewischt. Aber das alles ist plötzlich in ein völlig neues Licht getaucht. Ja, der Einsame hat es immer noch schwer. Aber er weiß, ich bin nicht mehr allein damit. Und der Familienstreit, der löst sich nicht plötzlich in Wohlgefallen auf und alle sind nett zueinander. Aber wenn nur einer von denen mit Jesus rechnet, glauben Sie mir, dann wird sich einiges ändern. Ich werde nie den Familienvater vergessen, der mir verzweifelt sagte: Herr Pastor, für mich gibt's nie wieder Weihnachten. Ich habe alles kaputt gemacht. Und meine Antwort war: Und für Sie gibt's gerade Weihnachten, weil Jesus gekommen ist, um unsere Not zu heilen. Und auch der Kranke springt nicht plötzlich gesund aus dem Bett, wenn er sich an Jesus wendet, aber er liegt dort nicht mehr ausweglos und nicht mehr hoffnungslos. Und seit Jesus dürfen wir es jedem auf den Kopf zusagen: Jesus ist der Retter. Und wenn du nach seiner Hilfe rufst und wenn du dich wirklich an ihn klammerst, dann wird er dein Retter. Und dann vergibt er dir deine Sünde und dann wird er dich sicher nach Hause bringen. Wir wissen nicht, welche Wege Jesus uns auf dieser Erde noch führen wird. Wir durchschauen nicht alle seine Pläne, die er mit uns vorhat. Aber das dürfen wir wissen, dass der Retter seine Leute niemals, niemals im Stich lassen wird. Das dürfen wir wissen und dass es gut ausgehen wird. Er hat das immer wieder versprochen, zum Beispiel mit diesen Worten aus Matthäus 7. Er hat gesagt: Bittet, und das heißt, bittet mich, so wird euch gegeben. Sucht mich, so werdet ihr finden. Und klopft an bei mir, dann wird euch aufgetan. Und das ist, und damit schließe ich, das größte Geschenk, das Sie mitnehmen können von diesem Weihnachten. Weil Jesus Christus geboren und auferstanden ist, ist er jetzt für uns ansprechbar. Und darum lohnt es sich auch, zu ihm zu beten. Darum müssen Sie sich nicht schämen und sich nicht komisch vorkommen, wenn Sie Jesus ansprechen. Die Forscher aus Babylonien damals haben sich auch nicht geschämt, vor Jesus niederzuknien. Sie haben sich nicht geschämt, sich vor ihm zu beugen, obwohl er damals noch als Baby vor ihnen lag. Weil sie wussten: Wir sind angekommen bei Gott. Und wie viel mehr Grund haben wir, unsere ganze Hoffnung auf ihn zu setzen und ihn anzubeten. Heute ruft Gott wieder neu in unser Leben hinein. Und Gott fordert eine Antwort von uns, weil er uns liebt und weil wir ihn brauchen. Und was wäre das für ein Weihnachten, wenn Sie sich bildlich gesprochen einfach zu den Weisen dazuknien würden, um Jesus mit anzubeten. Und dann wüssten Sie es auch: Ich bin angekommen bei Gott. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du heute für uns da bist. Danke, dass du versprochen hast, keinen wegzuschicken, der ehrlich zu dir kommt. Wir brauchen dich dringend und wir bitten um dein Erbarmen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.